Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen, dass ihr da seid. Ich erzähle euch mal ein bisschen, warum ich jetzt hier stehe. Ist der Jochen da? Ansonsten kriegt das. Ja, genau. Also die letzten Tage ging einiges durch den Kopf. Ich dachte, ich mache das so wie bei der Gottesdienstleitung. Ich schreibe mal ein paar Stichworte auf, das wird schon klappen. Aber ich habe mich dann umentschieden, es wirklich alles komplett aufzuschreiben. Also seht es mir nicht nach. Warum stehe ich heute hier an dieser Stelle? Jetzt geht schon los. Also ich hab Schriftgröße 14, aber selbst das hilft nicht mehr weit. Also. Genau. Warum stehe ich heute hier an dieser Stelle? Bei der Suche nach neuen Gottesdienstleitern sage ich den Leuten, die ich anspreche, immer, dass sie mir bitte nicht gleich antworten sollen. Sie sollen es bewegen, sollen prüfen, ob es ihr Platz ist, in der Gottesdienstleitung sich einzubringen. Die einen kommen zu der Erkenntnis, dass das nicht ihr Ding ist und das ist dann auch gut so. Andere sagen gleich, okay, könnte ich mir vorstellen. Eine Antwort ist mir hängen geblieben, dass mir jemand nach ein paar Wochen des Wartens und meiner Nachfrage dann gesagt hat, ja, dass sie es mal probieren will. Denn jeder sollte sich ja in der Gemeinde mit etwas einbringen. Aber wenn sie nicht wissen würde, warum ich gerade sie gefragt habe und ob sie das überhaupt kann. Einfach mal probieren und mit Gottes Hilfe der Aufgabe entgegengehen. Danke, Simone, du machst es gut. Nachdem ich immer wieder Jochen eine Abfuhr erteilt habe, was das Thema Predigen angeht und es auch immer sehr gut begründen konnte, habe ich mich vor ein paar Wochen leider an meine eigenen Worte erinnert. Somit stehe ich jetzt heute Morgen hier an dieser Stelle. Wir gingen die letzten Wochen und Tage einige Gedanken durch den Kopf. Nun habe ich versucht, die letzten Tage diese zu ordnen, und bin dabei auf das Gleichnis des verlorenen Sohns gestoßen aus Lukas 15. Ich finde allerdings die Übersetzung der Neuen Genfer viel schöner mit der Überschrift der verlorene und wiedergefundene Sohn. Wir haben dieses Gleichnis wahrscheinlich alle schon das ein oder andere Mal gehört. Viele von uns in der Kinderstunde, in der Jugend, im Gottesdienst mehrfach. Es gibt unzählige Predigen darüber. Dabei geht es mir heute gar nicht so sehr um die Söhne, sondern um den Vater. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Drei Gleichnisse von Verlorengehen und Wiederfinden. Jesus ist bei den Zöllnern und Sündern zu Gast und die Schriftgelehrten und Pharisäer wundern und ärgern sich darüber. Sie verstehen nicht, dass Jesus mit diesen Leuten Gemeinschaft hat, mit ihnen isst, sie unterweist. Im ganzen Kapitel 15 gibt es drei Gleichnisse, die er ihnen erzählt, um zu verdeutlichen, wie sich der Vater freut, wenn etwas verloren gegangen ist, wiedergefunden wird. Lukas 15, 3 bis 4, das verlorene Schaf. 8 bis 10, das verlorene Geldstück. 11 bis 22, der verlorene Sohn. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er war froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die das Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, Wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und so begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten hatte. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihm wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hinein. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diente ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur ein Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ich möchte gar nicht groß auf die beiden Söhne eingehen, sondern heute Morgen das Verhalten des Vaters und die unterschiedlichen Reaktionen der beiden aufzeigen und was wir dabei auch für unser Leben vielleicht lernen dürfen. Der Erste lässt sich sein Erbe auszahlen. Ich habe früher immer gedacht, Mann, ist das ungerecht. Der will die Kohle und der Vater gibt sie ihm auch noch. Aber es war im alten Israel durchaus üblich, dass der Jüngere sich sein Erbe hat auszahlen lassen, dass er irgendwo eine eigene neue Existenz gründen konnte. Das war wirklich geregelt mit etwa ein Drittel des Vermögens. Der Ältere hatte dann zwei Drittel erhalten und blieb zu Hause, hat den Hof oder die Geschäfte weitergeführt. Ob das allerdings frech war, das schon zu Lebzeiten vom Vater zu fordern, das weiß ich nicht. Wie das letztendlich ausging und was er mit dem Geld gemacht hat, das haben wir gerade gehört und gelesen. Aber wie reagiert sein Vater, als er wieder nach Hause zurückkommt? Vers 20 bis 24. So machte er sich auf dem Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagt der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Fingern und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb, schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Vater läuft ihm entgegen. Er vermisst ihn, er hält Ausschau nach seinem jüngsten Sohn. Und er erkennt ihn und er hat Mitleid mit ihm. Er sieht ihn nicht zufällig, er wartet auf ihn und er spürt eine Sehnsucht nach seinem Kind. Gott sucht und hält Ausschau nach seinen Kindern und er erkennt uns. Der Sohn war sicher sehr heruntergekommen, schmutzig und ein anderer hätte ihn auf der Straße vielleicht gar nicht wiedererkannt. Aber der Vater erkennt ihn schon von Weitem. Wie schön ist es doch zu wissen, dass man nach Hause kommt und jemand wartet auf einem. Vor über 25 Jahren, mein Bruder war gerade verheiratet, sie lebten im hohen Norden oben und wer ein bisschen meinen Bruder kennt, weiß, dass der manchmal einen Joke auf den Lippen hat und hat uns dann ein Video geschickt, weil er zu Weihnachten nicht zu Hause sein konnte, war einfach zu weit zu fahren und wir waren einfach alle darauf eingestellt, ich habe da zu Hause noch gewohnt. Meine Eltern wussten, der kommt nicht, meine Schwägerin kommt auch nicht. Und urplötzlich stand, vor 25 Jahren gab es auch einen Krieg in Europa, in Bosnien, standen zwei völlig heruntergekommene Figuren an Heiligabend vor unserer Tür in Eppausen. Oh, arme Bosnien, wir wissen nicht, wo unterkommen, gebe Geld für Essen. Mein Vater, Gott hab ihn selig, sagte, wir spendet nichts, mach die Tür wieder zu. Auf das hat wahrscheinlich, war mein Bruder, meine Schwägerin, haben natürlich wahrscheinlich nicht damit gerechnet, haben weitergeklingelt, meine Mutter kam raus, hat sie auch nicht erkannt. Also, wir haben sie dann letztendlich doch reingelassen und wir konnten dann zusammen Heiligabend feiern. Sie sind den Tag vorher runtergekommen, haben dann bei Freunden von uns übernachtet und haben sich diesen Joke ausgedacht. Aber wie muss doch dieser Gott, der uns so liebt, uns trotzdem erkennen. Ich glaube, der Typ war schon ziemlich runtergekommen, sah sicherlich nicht sauber und anständig gekleidet aus, aber er erkennt seinen Sohn. Also nicht so wie mein Vater. Also, ja. Nächster Gesichtspunkt. Der Vater stellt ihn wieder her, seinen Sohn. Er lässt ihn neu einkleiden. Wahrscheinlich soll er sich doch waschen, sonst stinken die neuen Kleider ja gleich wieder. Er steckt ihm einen Ring an den Finger und lässt ihm ein paar Sandalen bringen. Der Vater fragt nicht erst, sag mal Sohn, was ist denn mit dir los? Wie siehst du aus? Und ich habe doch gleich gesagt, dass das nichts wird. Irgendwie hat man das Gefühl in Vers 21, dass die Erklärung, die der Sohn sich zurechtgelegt hat, den Vater gar nicht interessiert. Er geht mit keinem Wort darauf ein. Es ist ihm nur wichtig, dass er wieder zu Hause beim Vater ist. Gott sieht uns und stellt uns wieder her mit allen unseren Rechten. Er nimmt uns wieder auf in die Familie als Söhne und Töchter. Denn jeden Tag sind wir darauf angewiesen, dass uns Gott annimmt. Denn jeden Tag brauchen wir Vergebung und Wiederherstellung. Jeden Tag in unserem Leben dürfen wir heimkommen, uns finden lassen und die Liebe des Vaters erfahren. Das macht uns zu begnadigten Sündern, die wissen, dass sie Vergebung brauchen. Der Vater freut sich. Der Vater spricht mit seinem Diener, die ein Fest vorbereiten und das Mastkalb schlachten. Weil er sich so freut, dass er seinen Sohn wiedergefunden hat. Und alle sollen es wissen. Alle sollen sich mit ihm freuen. Was für ein Gott, der sich über jeden, der verloren gegangen ist und wiedergefunden wurde, so sehr freut. Und ein Fest im Himmel wird sein für jede Seele, die errettet wurde. Was für eine wunderbare Vorstellung, dass sich der Himmel über uns so sehr freut, wenn wir den Schritt tun, uns aufzumachen, umzukehren, unsere Schuld bekennen und uns auf den Heimweg machen, auf den Weg zu unserem Vater im Himmel, unserem liebenden Gott. Gott freut sich. Ich möchte jetzt aber auch auf den zweiten Sohn noch eingehen, der in der Geschichte vorkommt und wie auch da der Vater darauf reagiert. Vers 28 bis 32. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur ein Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Auch hier geht der Vater auf seinen Sohn zu. Als der Vater hört, dass sein ältester Sohn zornig vor der Türe steht und nicht hineinkommen will, um mitzufeiern, geht er ihm entgegen. Er geht vor die Tür zu ihm, sucht das Gespräch. Er will wissen, was los ist. Er hört ihm zu. Ist das nicht vielleicht auch unsere Reaktion auf so eine Geschichte? Wäre das nicht das, was natürlich wäre, den Bruder auszuschließen, wegzustoßen? Er nennt ihn der Mensch. Er redet nicht mal mehr von seinem kleinen Bruder. Er hat sich entfernt von der Familie. Er wirft dem Vater vor, dass er zu kurz kommt, weil er die ganze Zeit zu Hause war, immer das getan hat, was der Vater wollte. Ich muss sagen, ich kann ihn verstehen. Gott hört uns zu, auch wenn wir ihn anklagen. Wenn wir etwas nicht verstehen, wenn wir Fragen haben, er hört zu. Er geht auf uns zu, er stellt sich mit uns vor die Türe und lässt uns unsere Frust vortragen. Er redet uns gut zu und macht uns keine Vorwürfe. Die Liebe des Vaters. Sorry. Nach all den Vorwürfen, dem Zorn und der Verbitterung seines ältesten Sohnes steht der Vers 31. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Dieser Vers ist es, der mich wirklich bewegt hat. Wir, die wir uns Gottes Kinder, Söhne und Töchter nennen, wir, die wir mit Jesus unterwegs sind, glauben wir wirklich, dass alles, was der Vater gehört, auch uns gehört? Jesus will uns hier sagen, dass wir echte Familie sind und dass wir Anteil daran haben dürfen, an dem, was Gott uns schenken möchte. Manchmal kommt es mir so vor, und ich rede da zu mir selber, dass wir oft unsere Pflicht tun, uns engagieren, uns einbringen in die Gemeinde oder in andere Dinge. Wir tun etwas, aber lassen wir uns beschenken und empfangen etwas? Wir sind im Haus des Vaters, aber sehen wir noch, was er für uns bereithält? Oder sehen wir nur die Aufgaben und die Begrenzungen, die es angeblich gibt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Haben wir noch den Blick, den der Vater hier seinem Sohn offenbart, den Blick, dass er aus dem Vollen schöpfen kann? Alles, was der Familie gehört, gehört auch mir, glauben wir das. Lassen wir uns etwas schenken, ein Geschenk aus Gnade, nicht aus Leistung. Vor einigen Jahren habe ich über ein Jahr lang ein Männerseminar besucht. Habe ich mich überreden lassen, aber es war gut. Es war sehr gut. In dieser Zeit, diese Zeit hat mich sehr geprägt. Und ich möchte euch von einem Erlebnis erzählen, das sich am letzten Tag dieses Seminars zugetragen hatte. Wie es genau dazu kam oder sowas, könnt ihr mich persönlich fragen, das würde jetzt zu weit führen. Was ich erzählen will, ist, dass ich nach dem Abschluss des Seminars ins Auto gestiegen bin und von Bad Teinach bis nach Hause Tränen in den Augen hatte. Und nicht wusste, wie ich mit dem, was meine Brüder mir zugesprochen hatte, umgehen sollte. Dort habe ich dann die Entscheidung getroffen, mich darauf einzulassen und Gott gebeten, mich zu beschenken mit der Gabe, die er für mich vorbereitet hat. Ich ahnte, dass es etwas sein könnte, das ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht einordnen konnte und eigentlich auch nicht wollte. Das war für mich damals keine leichte Entscheidung, aber ich habe sie nie bereut. Ich wünsche uns, dass wir den Mut aufbringen, uns von Gottes Fülle beschenken zu lassen, denn wir sind eine Familie, wir haben Anteil an Gottes Herrlichkeit und nicht erst in der Ewigkeit. Nein, auch jetzt, hier und heute. Zum Abschluss möchte ich euch noch eine Geschichte vorlesen, die ich vor vielen Jahren mal gehört habe und die spiegelt für mich die Liebe Gottes und die Vergebung Gottes wider. Die Geschichte berührt mich jedes Mal, wenn ich sie höre oder selber lese und ich hoffe, ich kriege sie irgendwie emotionslos rüber. Also schauen wir mal, ob das klappt. Die Geschichte heißt der Apfelbaum. Der ein oder andere wird sie vielleicht von euch kennen. Einmal saß ich bei einer Bahnfahrt neben einem jungen Mann, der sichtlich etwas Schweres auf dem Herzen lastete. Schließlich rückte er dann auch damit heraus, dass er ein entlassener Häftling und jetzt auf der Fahrt nach Hause sei. Seine Verurteilung hatte Schande über seine Angehörigen gebracht. Sie hatten ihn nie im Gefängnis besucht und auch nur ganz selten geschrieben. Er hoffte aber trotz allem, dass sie ihm verziehen hätten. Um es ihnen aber leicht zu machen, hat er ihnen einen Brief vorgeschlagen. In einem Brief vorgeschlagen, sie sollten ihm ein Zeichen geben, an dem er, wenn der Zug an der kleinen Farm kurz vor der Stadt vorbeifuhr, sofort erkennen könnte, wie sie zu ihm stünden. Hatten sie ihm verziehen, so sollten sie an den großen Apfelbaum an der Strecke ein weißes Band anbringen. Wenn sie ihn aber nicht wieder daheim haben wollten, sollten sie gar nichts tun. Dann werde er im Zug bleiben und weiterfahren. Weit weg. Gott weiß wohin. Als der Zug sich seiner Vaterstadt näherte, wurde seine Spannung so groß, dass er es nicht über sich brachte, aus dem Fenster zu schauen. Ein anderer Fahrgast tauschte den Platz mit ihm und versprach, auf den Apfelbaum zu achten. Gleich darauf legte er dem jungen Sträfling die Hand auf den Arm. "Da ist er", flüsterte er, und Tränen standen ihm plötzlich in den Augen. "Alles in Ordnung. Der ganze Baum ist voller weißer Bänder." In diesem Augenblick schwand alle Bitternis, die sein Leben vergiftet hatte. "Mir war", sagte der Mann später, "als hätte er ein Wunder miterlebt. Und vielleicht war es eins."